dann wollen wir gleich weitermachen. Ich möchte mit einem Gebet diese Zeit beginnen. Wer will, kann dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir für heute, für die Zeit, die wir hier zusammen haben. Danke, Herr, dass wir hier uns frei versammeln können, ohne Angst verfolgt zu werden. Herr, es gibt viele Länder in dieser Welt, wo das nicht der Fall ist. Ich möchte für die Menschen beten, dass du bei ihnen bist. Ich möchte dich bitten, auch einfach um deinen Segen für diese Zeit, dass wir alle einfach offen sind für deine Worte, das, was du zu uns sagen willst durch dein Wort. Lass uns wirklich ganz für dich da sein jetzt. Nimm all das aus unseren Köpfen, was uns von dir ablenken könnte und von deiner Botschaft. Sprich zu uns, Herr, jetzt in Jesu Namen. Amen. Wir haben alle mal im Leben Situationen gehabt, wo wir uns vorstellen mussten. Ja? Vielleicht war es für eine neue Arbeitsstelle, vielleicht war es für ein großes Familientreffen, wo man einige nicht kannte, oder neue Familie durch neue Beziehungen. Wir haben alle diese Zeiten, wo wir uns vorstellen müssen. Und dann, was sagt man dann? Ja, das ist immer so die große Frage. Okay, Name, das ist schon mal klar. Alter, ja, das fällt schon mal weg. Für mich mindestens. Beruf, ja. Wo du herkommst, vielleicht. Ja, dann fängt man an, okay, was sage ich jetzt? Wir erleben heute eine Vorstellung von Paulus. Wir lesen in den Römerbrief, wir beginnen richtig einzusteigen. Und was wir da entdecken, also wenn wir überhaupt die Briefe von Paulus lesen, dann können wir feststellen, dass die meisten am Anfang sich gleichen. Es gibt eine Art Begrüßung, ja. Das hatten wir. Wir haben im Sommer die Thessalonische Briefe gelesen und da gab es immer einen Absender, wer den Brief geschrieben hat, einen Empfänger, an wen es ist und dann einen Wunsch oder ein Gebet. Und das war nicht stammte nicht von Paulus selbst, sondern das war die gängige Art, Briefe zu schreiben in der damaligen Zeit. Wir haben zum Beispiel hier in den Thessalonicher ganz klar die Absender, Paulus, Silvanus oder Silas und Timotheus, die Empfänger, Gemeinde der Thessalonicher und diesen Wunsch. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es war für Paulus natürlich nicht nur ein dahergesprochen, sondern nehme an vom Herzen. Nun interessant, wenn wir im Römerbrief kommen, wir sehen, diese drei Dinge sind auch da, aber wir sehen den Absender gleich am Anfang und dann ersten Vers 7 kommt der Empfänger und diesen Segenswunsch. Da ist sind ganz viele Wörter, die einfach dazwischen kommen. Warum eigentlich? Ist ganz klar, letzte Woche hatten wir gesagt, Paulus war noch nie in Rom. Er kannte viele nicht und so will er sich vorstellen. Auch haben wir eine Vorstellung von Paulus, wobei er in dieser Vorstellung auch Zweifel wegräumen will, klar machen will, wer er ist und wozu er dahin kommt. Und es ist wirklich interessant, wie er sich vorstellt. Würde man nicht unbedingt bei einer gängigen Vorstellung für eine Arbeit oder so. Aber lesen wir mal. Also es fängt an, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufener Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Soweit ich verstanden habe, meine, da ist einmal immer so ein bisschen eine Diskussion, aber die meisten sind der Meinung und den Kommentaren, das ist ein Satz. Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, dass Paulus einfach von dem so einfach, es sprudelt aus ihm raus, was in ihn kommt, das werden wir auch hier dann sehen. Lass uns so ein bisschen einfach das einordnen. Hier zum Beispiel, zuerst haben wir den Absender Paulus, der den Brief schickt, dann haben wir, er beschreibt sich selbst. Wer ist dieser Paulus? Er sagt, er ist ein Knecht Jesu Christi. Das könnte man genauso sagen, Sklave Jesu Christi. Er fühlt sich wirklich, Jesus ist sein Herr, vollkommen. Das drückt er auch so aus. Da ist ein Unterschied. War ein Unterschied damals zwischen einem Diener und einem Sklaven. Sklaven waren manchmal gezwungenermaßen so, manchmal waren sie aber freiwillig. Die haben sich freiwillig in den Sklavendienst getan, vor allem, weil sie einfach dadurch eben ein Dach über dem Kopf hatten und drei Mahlzeiten. Das war klar, da war der Herr dafür verantwortlich. Und wenn es ein gutmütiger Herr war, dann hatten sie es wirklich gut. Paulus ist ein Knecht Jesu Christi, aber er ist auch ein berufener Apostel. Das heißt, er hat nicht selbst gesagt, okay, ich möchte diese Stelle nehmen. Er ist nicht zum Jobcenter gegangen, hat einen Eignungstest gemacht und so weiter und gesagt, oh, Apostel, das hört sich gut an. Ja? Er wurde berufen, das heißt, da ist einer, der ihn gerufen hat und sagt, du machst das. Und das war Gott. Zusätzlich ist er ausgesondert für das Evangelium. Das heißt, Gott hat ihn berufen als Apostel, aber zusätzlich wirklich hat er eine Aufgabe, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Und in anderen Stellen, in den anderen Briefen, kann man, er sagt, es drängt mich, dieses zu tun. Und dann, ich meine, er ist immer noch mitten in der Vorstellung und ich habe gesagt, oh, und manchmal kommt ein Begriff und vielleicht passiert das bei euch und dann schwenkt er ab. Ach, Evangelium übrigens. Dieses Evangelium wurde durch die Propheten verheißen. Dieses Evangelium, es geht um den Sohn, der aus dem Samen Davids nach dem Fleisch ist. Also hier geht es ganz klar um, dass dieser Sohn Gottes Mensch geworden ist. Aber diese Worte sollen auch für die Juden unter den Christen sein. Dass sie auch wissen, das ist etwas, was schon länger, das ist nichts Neues hier mit Jesus entstanden, in einer Weise, sondern eine Fortsetzung dessen, was schon im Alten Testament kam. Und dann sagt er, auf Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch die Auferstehung. Ja. Das heißt, er war schon Sohn Gottes, aber praktisch hat eine Stellung als Sohn Gottes bekommen und das durch die Auferstehung einfach, Gott sagte, ja, das ist mein Sohn. Mehrmals sagte er das auch. Diese Bestätigung. Nun, es geht natürlich um Jesus Christus, unser Herr, das hat auch Simon gesagt. Es geht, unser Mittelpunkt ist Jesus Christus, dass er unser Herr ist und dass geht zurück auch auf das, was er sagt, er ist Knecht Jesu Christi, das heißt, Jesus ist mein Herr, der das Sagen hat in meinem Leben. Und dann, ich weiß nicht, ich konnte nicht, ich stecke nicht in seinem Kopf, aber ich denke mir, da sagt er, oh ja, ich wollte mich vorstellen. Ja. Immer wenn es ums Evangelium geht, dann macht er, oh ja, und ist begeistert davon, dass er, oh ja, ich wollte eigentlich mich vorstellen. Und so sagt er, habe ich diesen Aposteldienst durch Jesus empfangen. Der Dienst als Apostel, und er benutzt das Wort wir, das heißt, er bezieht sich mit den anderen Aposteln ein, die den Auftrag bekommen haben, die Gemeinde Gottes aufzubauen. Und der Zweck für seinen Dienst, nicht nur sein, sondern auch von allen Aposteln, ist Glaubensgehorsam unter allen Heiden. Also das heißt, er wollte, das kommt er zurück auf dieses Ausgesondert für das Evangelium, ja, mit dem Ziel, dass alle unter den Menschen, die Gott nicht kennen, zum Glauben kommen und auf ihn hören. Ja, und jetzt hat er diese ganze Vorstellung gemacht und sagt, oh ja, da gibt es Empfänger. Ja, also alle in Rom, die berufen von Jesu Christi sind. Manche Leute haben auf diese Gedanke von Berufen irgendwie diese Idee, dass Gott schon von vornherein Leute auspickt. Da. Ja? Aber Berufen heißt einfach, jemand antwortet. Da hat jemand gerufen und du hast geantwortet. Jesus hat dich gerufen oder berufen durch seine Knechte, durch seinen Verkündiger. Und wenn du antwortest, hast du seinen Ruf gehört. Du antwortest auf seinen Ruf. Und so haben wir, so werden wir zur Berufene von Jesus Christus. Aber nicht nur das, sondern wir sind auch Geliebte Gottes. Und berufene Heilige. Geliebte Gottes, das war das, ein Begriff, was unter den Juden sehr gängig war für sie, fürs Volk. Das Volk ist das geliebte Volk Gottes. Aber jetzt, sagt Paulus, das ist nicht nur das Volk, nicht nur die Juden, sondern alle. Alle, die auf den Ruf von Jesus Christus gehört haben, sind Geliebte Gottes. Gehören zu seiner Familie, zu seinem Volk, in seinem Reich. Und sind berufene Heilige. Und da wird es erst kritisch. Ja. Heilige ist so ein Wort, was ja heute oft einen schlechten Beigeschmack hat. Es bedeutet für viele Menschen, ich habe auch Menschen kennengelernt, die Christen sind, gläubig sind, die sagen, also ich bin nicht heilig, bloß nicht. Und da ist ein Gedanke über die Jahre entwickelt, dass Heilige sind Menschen, die eine ganz besondere Leistung gebracht haben oder irgendwas ganz Besonderes getan haben, die dadurch diese Stellung, besondere Stellung verdient haben. Aber interessant ist, dieser Gedanke ist überhaupt nicht in der Bibel. Denn dieser Begriff bedeutet eigentlich, heilig heißt ausgesondert. Ausgenommen, herausgenommen aus dem Gewöhnlichen, um ganz für Gott da zu sein. Ja, das heißt, wir sind herausgenommen aus der Finsternis, in sein Licht gestellt. Herausgenommen aus dem Verlorensein, zu seiner Familie gebracht. Und das ist alles einfach ein Werk Gottes und wir haben nichts getan. Sondern er hat etwas mit uns getan. Indem wir auf den Ruf von, hier ist das Berufene, indem wir einfach auf seinen Ruf antwortet, sondert er uns aus, damit wir für ihn in dieser Welt leben. Interessant ist es, wenn man durch die Briefe liest, immer wieder wird dieser Begriff für alle Christen benutzt. Und Paulus achtet nicht darauf, vor allem Paulus, achtet nicht darauf, wie ihr Leben ist dann, weil das ist ein Handeln Gottes. Natürlich soll daraus erfolgen, dass unser Leben dem entspricht, was Gott will. Und Petrus sagt das auch, also ihr sollt heilig sein, aber auch heilig werden. in eurem Wandel, in euer Leben soll diese Heiligkeit sich auswirken. Und so ist es auch, wie vieles im Christentum, ein Sein und ein Werden. Wir sind neu, aber wir sind in einem Prozess des Neuwerdens. Wir sind heilig, aber wir werden heilig in unserem Wandel. Paulus schrieb diese Worte an die Gemeinde in Rom, damit sie begreifen, wer sie sind, damit sie begreifen, wer er ist, damit sie daran erinnert werden, was das Evangelium ist. Aber für uns sind die genauso wichtig, weil sie darin Wahrheiten enthalten, die für uns genauso gelten. Erstens sagt Paulus, worum es eigentlich geht im Evangelium. Es geht um Jesus Christus aus dem Mittelpunkt des Evangeliums. Der Mittelpunkt des Evangeliums ist nicht die Vergebung. Ist nicht allein Bekehrung, nicht allein, dass sie irgendwann in den Himmel kommen, das gehört dazu. Aber der Mittelpunkt ist Jesus Christus und das, was er gebracht hat und das, was er für uns tut und getan hat und was wir dann eben ihm nachfolgen. Aber Mittelpunkt ist Jesus Christus. Was wir auch sehen, ist eben, wie er die Stellung der Apostel hervorhebt. Wir haben Die Apostel haben wirklich eine besondere Bedeutung für den Aufbau der Gemeinde. Paulus drückt es in Epheser aus. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus als Eckstein. Das heißt, die Apostel hatten die besondere Aufgabe, dieses Fundament zu legen. Und wir profitieren heute davon, wenn wir auf sie hören. Denn sie haben ihren Auftrag erfüllt. In diesen Worten können wir auch sehen, wie wichtig es ist, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, wer wir in Jesus Christus sind. Wir sind berufene Heilige, ausgesondert für ihn, aber auch Geliebte Gottes, egal was wir getan oder nicht getan haben. Seine Liebe ist nicht abhängig davon, wie artig wir sind. Und so können wir auch diese Worte für uns annehmen, dass wir Geliebte Gottes sind, dass wir berufene Heilige sind, ausgesondert, weil er uns aussondert, um für ihn da zu sein in dieser Welt. Und viertens, Paulus macht klar, nicht nur damals, sondern heute auch, dass Glauben und Gehorsam zusammengehören. Er redet von Glaubensgehorsam, die Worte zusammen. Und stellt damit klar, dass es nicht nur um den Glauben, das Bejahen von einer Tatsache geht und auch nicht nur darum geht, dass man irgendwas tut, weil man das getan werden muss, sondern aus dem Glauben heraus erfolgt ein Gehorsam Jesus gegenüber. Aber es kommt aus dem Glauben heraus. Und wenn eins von beiden fehlt, dann stimmt was nicht. Und so finden wir das am Anfang des Evangeliums. Interessant ist auch in Kapitel 6, wenn am Ende der gleiche Begriff kommt. Praktisch um das zu umranden, um das klar zu machen. Es geht um beides. Ja. Was sowieso für Paulus klar war, weil er aus dem Judentum kam. Und das Judentum hatte eine andere Denkweise als die Griechen. Denn die Juden, für die Juden war es klar, wenn du es glaubst, dann tust du es. Gehört ja zusammen. Aber für die Griechen hatten sie das so ein bisschen getrennt, das Leben im Körper und das, was man denkt oder glaubt oder überlegt. Also da haben wir der Geist und das Fleisch und diese zwei sind nicht das Gleiche, war in der griechischen Philosophie sehr verbreitet. Und mit diesem Begriff bringt Paulus beides zusammen. Unser Leben kann nicht allein darauf stehen, dass wir blind irgendwas folgen. Unser Leben kann auch nicht darauf stehen, dass wir irgendwie intellektuell oder geistesmäßig irgendwas bejahen oder dafür sind, sondern es gehört beides zusammen. Glauben und Leben. Und deshalb redet er von Glaubensgehorsam. Und zum Schluss, wie wir sehen, gibt er seinen Segenswunsch für die. Hört sich sehr ähnlich an, wie das, was den Thessalonichern gesagt wurde. Okay, und das ist praktisch nur die Vorstellung. Und dann kommt er eigentlich zu dem, was er auch in vielen anderen Briefen tut. Das kennen wir auch als Thessalonicher. Er sagt: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablänglich ich an euch denke, alle Zeit in meinen Gebeten. Er drückte seine Dankbarkeit Gott gegenüber aus für diese Geschwister. Aber er lässt es nicht dabei, sondern er sagt auch diesen Geschwistern, dass er dankbar ist und dass er für sie betet. Und da stellt sich die Frage, tust du es auch? Betest du für deine Geschwister? Bist du dankbar? Findest du etwas an deine Geschwister, wofür du dankbar sein kannst, wofür du Gott danken kannst? Also, manche, das könnte ein bisschen schwierig sein. Mag sein. Aber jeder findet was, wofür du dankbar sein kannst. Und wenn es nicht, dann ist es mein Problem, nicht das von anderen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht unwesentlich. Und es ist nicht ein Zufall, dass Paulus fast alle seine Briefe immer wieder drückt er seine Dankbarkeit aus für diese Menschen. Und das sagte er Gott über die Römer. Und da hat er auch in diesem Gebet noch was gesagt. Ein Wunsch. Gott weiß, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal was im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt. Genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet. Sowohl den Völkern der griechischen Kultur, als auch den übrigen Völkern. Sowohl den Gebildeten als auch Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Kurz und knapp, es war wirklich ein inniger Wunsch von Paulus, dass er diese Menschen endlich kennenlernt. Er hat immer wieder mal von ihnen gehört und von dieser Ecke und er will sie mal endlich selbst kennenlernen. Aber immer wieder kommt was dazwischen. Am Ende des Briefs sehen wir, er muss erstmal nach Jerusalem reisen. Der hat eine Aufgabe, der muss da eine Spende hinbringen für die Gemeinde dort. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, er schafft es. Das ist wahrscheinlich nicht so, wie er sich gedacht hat. Als Gefangener. Schafft es endlich nach Rom. Aber was ich auch sehe, ist nicht nur, dass er die jetzt kennenlernen will, sondern er will auch ihnen was geben. Beziehungsweise er will einfach dieses gegenseitige Austausch vom Glauben und dass sie voneinander lernen und auch miteinander auch Ermutigung erfahren. In der Gemeinschaft können wir viel lernen, können wir auch gestärkt werden. Können wir auch angespornt werden. Jeder, Paulus wusste, jeder hat seine eigene Geschichte mit Gott. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er so viele Geschichten gehört und gekannt. Aber das wird nicht alt, das wird nie alt. Denn er will immer noch mehr. Und er will es von diesen Menschen hören. Und jeder, auch heute, jeder hat seine Geschichte mit Gott. Hat seine Erfahrungen mit Gott gemacht. Und wir alle können davon profitieren. Ich kann mich erinnern, kurz nachdem ich selbst gläubig geworden bin, kam ich ins Gespräch mit einem Mann, den ich sehr schätze, der für mich so immer wieder mal als Mentor diente. Und wir kamen über die Bibelstunde oder Hauskreis zu reden. Und ich habe ihm gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, was zu sagen. Da sitzen Leute, die Jahre im Glauben sind. Was soll ich sagen? Ja. Ich weiß so wenig. Und damals schon sagte er mir, das habe ich doch in meinem Kopf. Ja. So, was du weißt, ist nicht entscheidend. Die haben nicht das erlebt, was du erlebt hast mit Gott. Und du hast nicht das erlebt, was sie erlebt haben. Und so hat jeder in seinem Leben Dinge mit Gott erlebt, von denen wir profitieren können. Und das sollen wir einfach ruhig mitteilen. Und es geht nicht nur darum, dass wir trocken Dinge wissen, sondern wir aus dem Leben auch erzählen, dass beides zusammengehört. Und das hat mich sehr ermutigt, mich immer wieder erinnert, es geht nicht nur um Wissen. Es geht darum, was jeder so in seinem Leben mit Gott erlebt, wie er seinen Lebenswandel gestaltet. Und dass wir Paulus auch dort hört von den Menschen. Deshalb ist die Gemeinde so wichtig, die Gemeinschaft so wichtig. Es tut uns gut, mit anderen zu reden über das, was wir erlebt haben. Es tut uns gut, auch in dieser Gemeinschaft dann auch zu hören, ist das, was ich erlebt habe, richtig oder nicht? Oder das kann man nicht, wenn man einfach alleine ist oder wo es nur um Wissen geht. Es braucht natürlich ein vertrauensvoller Umgang miteinander, ein liebevoller Umgang, aber es braucht diese Beziehung, diese Verbindung zueinander, die das erlaubt, diese Erlebnisse miteinander zu erzählen. Und Paulus wollte dort nicht nur das hören, sondern er wollte auch natürlich das Evangelium verkündigen. Das ist sein Herzensanliegen. Ja, er hat es überall gemacht, will er auch in Rom machen. Denn etwas hat ihn angetrieben. Und das hat Simon schon im ersten Teil angesprochen. Da sagte Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wichtig hier ist, wovon Paulus begeistert war. Was ihn angetrieben hat, was ihn immer wieder bewegt hat. Und das war das Evangelium von Christus. Weil darin Gottes Kraft ist, um Menschen zu retten. Die frohe Botschaft, die ist wirklich eine frohe Botschaft. Evangelium bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. Durch das Evangelium wird Gottes Kraft wirksam. In den Leben von den Menschen, die glauben, es bewirkte Rettung. Also ich habe, als ich da gelesen habe, dieses Gottes Kraft zum Heil. Dieses Wort ist wirklich so, wirklich, als ich das mehr und mehr gesehen habe, so tief. Es bedeutet nicht nur einfach, es bedeutet Erlösung in dem Sinne, dass man von seiner Schuld befreit wird. Aber es bedeutet auch Befreiung in dem Sinne, dass man von einer Macht befreit wird, aus der Finsternis befreit wird, von der Sünde befreit wird, von der Macht der Sünde. Befreiung ist sehr stark in diesem Wort drin. Aber auch dieses Wort Heil, wo drin das Wort Heiland steht, wo drin auch das Wort Heilung steht. Ja, das ist Gottes Kraft zur Heil. Heil heißt einfach ganz als Mensch, ganz wieder werden. Das heißt, Gott heilt, ja körperlich auch, aber auch innen drin. Ja, vor allem, wenn ich, wo war das, irgendwann habe ich jemand gehört, sagte, 70-90% aller Krankheiten sind seelisch bedingt. Das heißt, wenn die Seele stimmt, wenn Gott das heilt, dann werden viele körperliche Krankheiten einfach von sich geheilt werden. Das alles ist in diesem Wort drin. Das alles ist da drin. Und Zugang haben wir zu diesem tollen Rettung, Heil, durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier haben wir eine Aussage drin, über die Bücher geschrieben wurden. Ja? Im Evangelium wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Und da sagt er, okay, aus Glauben zum Glauben und so. Manche haben das wirklich falsch verstanden, weil sie gedacht haben, Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, irgendwie ist Gott gerecht. Und er wird das Richtige tun, wenn wir glauben. Aber was wir hier sehen, also erstmal, Gerechtigkeit ist nicht im Römerbrief, vor allem nicht, geht nicht um Gottes Wesen, er ist gerecht. Aber es geht um einen Zustand. Ja, wenn ein Mensch gerecht ist, habe ich auch im Wörterbuch ein bisschen geguckt, im allgemeinen Sinne, jemand ist gerecht, der vollkommen nach einem gewissen Maßstab lebt. Wenn du nach dem Gesetz im Lande lebst, dann bist du gerecht. Also wenn du danach lebst, dann bist du gerecht. Dann hast du eine Gerechtigkeit vor dem Staat, zum Beispiel. In Bezug auf Gott hieße das, denn jemand ist gerecht, der ist in der Lage ist, vollkommen schuldlos vor Gott zu stehen. Der hat Gottes Maßstab zum 100% gefolgt. Gott sieht in ihm nichts Unrechtes. Wer kann das schon sagen? Und so haben wir keine Hoffnung. Das einzige Hoffnung ist im Evangelium, was im Evangelium ist, die Gerechtigkeit Gottes, dass wir das geschenkt bekommen. Und deshalb nehme ich diese vier Wörter als eins, eine Einheit. Gottes Gerechtigkeit aus Glauben, das ist die Gerechtigkeit. Ja. Und das, ich meine, wir kommen immer wieder zu vielen Begriffen hier und da werden wir immer wieder auf diese Stelle zurückkommen, weil das ist praktisch das Leitmotiv für den ganzen Brief. Aber was wichtig ist, einfach zu erkennen, dass Menschen versuchen, durch eine gewisse Gerechtigkeit vor Gott zu stehen. Und er tadelt die Juden, weil sie versuchen durch das Gesetz. Indem sie sagen, das nennt er eine eigene Gerechtigkeit. Denn Gottes Gerechtigkeit, wie wir vor Gott stehen können, ist aus Glauben. Gottes Gerechtigkeit aus Glauben. Und wenn wir das erkennen, Gottes Gerechtigkeit aus Glauben, das führt zum Glauben in unserem Leben. Und so ist es, dass der Gerechte, der Einzige, der wirklich gerecht ist, der Gottes Gerechtigkeit aus Glauben angenommen bekommt, aus Glauben lebt. Weil er an diese Gerechtigkeit aus Glauben für sich angenommen hat. Wenn Menschen also sagen, ich bin ein guter Mensch, Gott wird mich schon annehmen. Was sie meinen ist, sie wollen vor Gott stehen mit ihren Dingen, die sie getan haben. Und meinen, was ich gut getan habe, ist gut genug. Aber das ist nicht der Weg der Gerechtigkeit vor Gott. Und es kann nur aus Glauben an Jesus Christus kommen. Alleine. Und Paulus, der das auch erlebt hat, der das auch angenommen, der praktisch gewechselt hat von einer Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kam, zu einer Gerechtigkeit, die auf Gott kommt. Er sagt, deshalb, weil er so viel bekommt, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht für dieses Evangelium. Da ist so viel drin. Manchmal hat man negative Folgen davon, wenn man sagt, ich bin Christ, ich glaube an das Evangelium. Aber ich glaube, damals war es noch viel schlimmer. Und dennoch sagt Paulus, ich schäme mich nicht. Paulus sagt in 1. Korinther, die Juden denken, dass die Botschaft vom gekreuzigten Christus ein Skandal ist, ein Ärgernis. Die Griechen denken, spinnt, auf gut Deutsch, bescheuert. Eine Torheit. Für die, die glauben, ist das die Gerechtigkeit Gottes, die ihnen geschenkt wird vor ihm. Paulus wird dieses Argument einfach weiter ausführen. Er bleibt nicht dabei, weil diese Gerechtigkeit aus Glauben ihn so bewegt. Wir können nicht etwas bei Gott verdienen. Wir müssen die Gerechtigkeit annehmen aus Glauben, die er uns schenkt. Und wenn es jemand gibt, der diese Gerechtigkeit aus Glauben noch nicht angenommen hat, nimm es an. Paulus sagt, es lohnt sich, dein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ein besseres Leben kann es nicht geben. Ein besseres Leben kann es nicht geben. Als ein Leben mit Jesus Christus, wo wir vor Gott gerecht stehen und in dieser Welt gerecht leben. Beten wir zum Schluss zusammen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns gerettet hast, dass du uns eine Gerechtigkeit aus Glauben geschenkt hast, weil wir Jesus Christus angenommen haben und sein Opfer für uns. Danke, Herr, dass du uns so viel gegeben hast durch Jesus und dass deine Kraft in uns wirksam ist. Lass uns einfach auf dich schauen und einfach um deinen Sohn Jesus nachfolgen. Danke für die Gerechtigkeit aus Glauben, den du uns geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Meine heutige Hausaufgabe ist nicht so ausführlich wie letzte Woche. Ich möchte euch bitten, den ersten Kapitel von Römerbrief zu lesen. Ein bisschen intensiver. Ja? Ihr habt gemerkt, ich habe am Anfang nicht gefragt, wer es geschafft hat, die Hausaufgabe zu machen. Hatte schon mal das überlegt, vor Jahren, und habe ich gedacht, na, entweder werden sie stolz sein, weil sie ihre Hand heben können, oder die werden wie die Pharisäer und so tun, als hätten sie es gemacht. Das wollen wir nicht. Lies mal das erste Kapitel. Da steigt er da in dieses ganze Thema ein. Ja? Und sonst möchte ich euch Mut machen, euch einladen erstmal, die Gemeinschaft mit uns zu genießen. Kaffee und ich glaube, da ist auch Kuchen von einem Geburtstagskind. Und euch Mut machen, als Geliebte Gottes, als Berufene, Heilige in diese Welt hinauszugehen und für ihn zu leben. Und, wir haben es fast vergessen, wir heißen Amber willkommen. Schön, dass du da bist. Gestern angekommen. Ja. Ja, geh in Gottes Segen, geh mit ihm. Aber geh. Nein. Musste ich sagen. Wollte ich schon lange sagen, aber habe nie gesagt. Einmal. Du, du würdest nicht sagen.
Entschuldigung, aber das war nicht früher.
Okay, das ist okay.